15 zu 4 Torschüsse, 554 gespielte Pässe, Ballbesitzquote von 72%, sehr gute Laufleistungen. Sehr verehrte Damen und Herren, man könnte meinen, wir machen heute den ersten Podcast seit langem wieder und der Club steht kurz davor, die Relegation Richtung erste Liga zu erreichen. Doch die Statistik trügt wie immer beim Club und so finden wir uns hier nach dem vorletzten Spieltag, nach dem 33. Spieltag, auf Platz 15 mit 36 Punkten und dürfen nur nach unten bangen. Und damit.
Herzlich willkommen zurück zur ersten Folge in unserem Club-Podcast zu dieser Saison. Ja, wir haben, würde ich sagen, lange genug gewartet.
Ja, ein wenig verpasst, ne?
Auch
Obwohl
das,
zwei Trainer.
ja, also es hätte durchaus unter der Saison schon Gesprächsstoff gegeben. Ja, besser spät als nie versammeln wir uns jetzt doch hier wieder in unserer flotten Runde. Und können uns nach dem 33. Spieltag mal über das letzte Spiel gegen Hansa, über die Saison allgemein und über den letzten Spieltag und den Saisonausblick ein bisschen unterhalten. Ja, die Statistik, die du gerade vorgelesen hast, hat ja Manchester City-eske Züge.
Ja, nur die Ergebnisse stimmen nicht.
Die
Und
stimmen nicht, nein.
warum das der Fall ist, den werden wir heute natürlich wie immer höchst professionell ein bisschen auf den Grund gehen. Und ja, gleich mal für dich oder an dich die erste Frage. Hast du denn so eine Saison erwartet oder bist du mit derselben Erwartung wie unser Sportvorstand 1 bis 6 in die Saison gegangen? Erinnere dich mal zurück an die letzte Folge.
Ja, grundsätzlich glaube ich, muss ich fairerweise zugeben, ja, ich hatte eine Saison erwartet, die ähnlich gut wird wie die letzte. Denn wir hatten am Ende der letzten Saison durchaus vielversprechend noch Möglichkeiten nach oben. Ich fand die Transfers vor der Saison so, dass ich mir im Kopf zusammenreimen konnte, okay, da geht vielleicht was. Gerade wenn man überlegt, okay, die Schwergewichte Schalke und Bremen waren wieder raus aus der Liga, Fürth und Bielefeld kamen runter, es ist alles ausgeglichener. Gut, man muss immer so ein bisschen den Club-Faktor mit einberechnen, dass sie es ja dann doch meistens noch versemmeln. Aber dass wir uns jetzt hier am 33., nach dem 33. Spieltag auf dem 15. Tabellenrang mit einer derart brenzligen Gefahr nach unten wiederfinden, das denke ich, habe ich nicht erwartet, das hat, denke ich, keiner im Verein erwartet. Und ja, die Realität holt uns aber die letzten Wochen ein und gipfelt jetzt damit vor dem letzten Spieltag. Ich denke, so kann man es beschreiben, oder wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, mich zu erinnern, dass ich auch ähnlich, naja, euphorisch möchte ich jetzt nicht sagen, aber jedenfalls gut gestimmt war auf eine ruhige und vielleicht auch, ja, vielversprechende und erfolgsversprechende Saison. Dass das nicht so laufen wird, war eigentlich relativ früh klar. Wenn ich mich an den Anfang der Saison erinnere, da sind wir auch schwach gestartet. Hatten dann ein sehr gutes Derby gegen Fürth in Nürnberg, wo wir genau das gezeigt haben, was wir auch vorher in etlichen Podcast-Folgen immer wieder ja, angezählt haben, dass es auf die Zweitkämpfe ankommt, auf die Bissigkeit und dann auf das schnelle Umschaltspiel. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, wenn wir da vorne mit dem Dua so einen drin haben, der wirklich extrem schnell ist und der auch einen guten Abschluss hat, dann kann das eine gute Saison werden. Also ich dachte eigentlich, das wird so der Wendepunkt möglicherweise nach oben. Wir alle wissen, dass es, wenn es überhaupt ein Wendepunkt war, dass es der Wendepunkt in die andere Richtung ging, weil danach hat der Club in alter und guter Clubmanier zwei Trainer, auch von meines Erachtens nach großem Format, nichts anderes als verschlissen. Ja, und
Muss man so sagen, ja.
die Frage ist jetzt, wo liegen dafür die Gründe?
Ja, das wäre da gleich das gewesen, wo ich eingehakt hätte. Wenn wir den Saisonstart durchgehen, gut, gegen St. Pauli 3 zu 2, erster Spieltag verloren. Dass wir gegen St. Pauli verlieren, ist, denke ich,
Ja.
mittlerweile ist Tradition. Dann kam, wie gesagt, der sehr überzeugende Derby-Sieg gegen die Fürther daheim. DFB-Pokalsieg danach und dann geht's aber schon so langsam los. 0-0 in Regensburg und dann die 3-0-Pleite gegen Heidenheim.
Das ja, ich erinnere mich schon an das, an das DFB-Pokalspiel. Ich glaube, das war in Kahn-Marienborn, wenn richtig. Ich mich da recht entsinne. Und das war auch ein bodenlos schlechtes Spiel. Da haben wir, glaube ich, Freistoßtor Geis und Valentini irgendwie reingehudelt den Ball. Da habe ich mir auch schon gedacht, boah, was ist denn das für eine Leistung gewesen? Also keine der Tugenden von der Vorwoche irgendwie auf den Platz gebracht und total irgendwie aufmüpfig und arrogant fast schon gespielt gegen einen Außenseiter und dann gut knapp gewonnen. Deswegen redet jetzt keiner mehr drüber, aber da hat sich für mich eigentlich schon so ein bisschen angebahnt oder abgezeichnet, wenn wir in dieses Muster weiterhin fallen, dann wird es eine ganz schwere Saison.
Mhm. Ja, und... Lass mich kurz einhaken. Ich würde den DFB-Pokal ganz kurz zur Seite nehmen, denn ich denke, darüber können wir auch noch ein paar Takte verlieren. Aus meiner Sicht noch das Positivste zu der Saison.
Ja, ja.
Dass wir mal trotzdem uns gegenseitig abholen. Wir sind in die Saison gestartet mit Robert Klaus noch als Trainer, der davor 2 Jahre, kann man sagen, gute Arbeit geleistet hat nach dem Debakeljahr der Relegation gegen Ingolstadt. Und wir sind die Saison eben mit ihm gestartet in unserem 4-1-2-1-2-System, unserer engen Raute, die schon in den 2 Jahren davor ihre Probleme hatte, aber grundsätzlich mal die spielerischen Anlagen aus dem Mittelfeld heraus grundsätzlich da waren. Das Problem schon unter Klaus waren die Stürmer. Wir haben unsere Flügelspieler, ich erinnere an einen Misicjan, an einen Medeiros, ich erinnere vor allem an Robin Hack, der unter Klaus dann ja letztlich ausgebotet wurde, haben wir dann ersetzt, unter anderem durch Quapo Dua, durch Christoph der Ferner. und man kann sagen, was man will, aber ausgehend von dieser Formation, gerade wenn ich in die Innenverteidigung schaue, was mir am meisten Hoffnung vor der Saison gemacht hat, mit Schindler und Hübner.
Und Lawrence.
Ja. Ja, gut. Aber grundsätzlich kann man sagen, der Ansatz war vielversprechend und es hat aber, man kann sagen, es hat aber eigentlich keine spielerische Weiterentwicklung Anfang der Saison stattgefunden, was dann endete mit der Entlassung von Klaus am 10. Spieltag nach dem 3:0, nach der 3:0-Niederlage gegen Karlsruhe. Ja, und dann kam Markus Weinzierl. Ja, hol uns da mal rein.
Ja, dann kam Markus Weinzierl. Also ich kann ein bisschen aus meiner Perspektive zunächst erzählen. Ich habe mich eigentlich gefreut über den Transfer, weil ich Weinzierl eigentlich immer als einen coolen Trainer gesehen habe, der es zumindest in Augsburg verstanden hat, aus sehr, sehr wenig sehr, sehr viel zu machen. Der mit begrenzten Mitteln immer versucht hat, Fußball zu spielen, guten Fußball zu spielen. Und der Erfolg eben dann mit dem Aufstieg mit Augsburg, auch mit dem Klassenhalt in der letzten Saison, nachdem er dann freiwillig gesagt hat, er möchte nicht verlängern in Augsburg, und auch der Europapokal-Teilnahme, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, aber jedenfalls auch mit Augsburg, das hat ihm schon recht gegeben. Und ich habe mir gedacht, okay, also es ist eigentlich ein gestandener Erstligatrainer, was für mich auch positiv war, dass er, wie gesagt, nicht rausgeworfen wurde, also nicht wieder zu den die Straße nach neuen Trainern aufkehren, sagen wir es jetzt mal so, sondern dass wir einen holen, der tatsächlich mit dem auch verlängert werden sollte, der es aber einfach aus freien Stücken nicht gemacht hat. So, und dann, ich meine, auf den Pressekonferenzen verstehen es die Trainer natürlich schon immer, sich gut darzustellen, und ich habe auch seinen Ansatz verstanden, dass er gesagt hat, okay, also Leute, wir gewinnen jetzt nicht jedes Spiel, das könnt ihr nicht erwarten, aber wir wollen, dass die Fans heimgehen und sagen, zumindest hat der Club sich zerrissen für seine Farben und hat was gemacht. Mhm. Ja, die Entwicklung unter Weinzierl, er hat es ja teilweise geschafft, den Club wieder ein bisschen auf Kurs zu bringen, kann man so sagen. Also hin und wieder mal die Spiele gewonnen, unentschieden war dabei und dann wieder mal sang- und klanglos verloren. Was aber gleich geblieben ist, war natürlich die Inkonstanz vorne im Sturm. Ich meine, wir haben einen Kader mit extrem vielen Stürmern und keiner kann mehr Tore schießen. Ich meine, Quadro Dua spielt trotzdem also ohne ihn wären wir noch ganz woanders diese Saison, aber man bringt ihn leider auch nicht so in Szene, wie man sich das erhofft hat, und das hat sich auch unter Weinzierl nicht verändert. Also die Qualität des Fußballs, die man gesehen hat, war unter Weinzierl eigentlich, ich muss fast sagen, schlechter als unter Klaus, finde ich.
Da muss ich zustimmen. Also für mich muss ich dir ehrlicherweise sagen, ich war von Anfang an nicht überzeugt davon. In dem Moment, wo Klaus entlassen wurde, habe ich tatsächlich formuliert, okay, ich hab's im Urin, wir holen entweder Kofeld oder Weinzierl. Und es ist nämlich genau für mich die Kategorie Trainer, die eben einen Sportvorstand wie der Hacking holt, wo ich das Gefühl habe, da wird aus dem untersten Bundesliga-Regal wird jemand herausgegriffen, wo man eigentlich schon von Ansätzen in Augsburg gesehen hat, okay, das ist immer Fußball am Limit nach unten. Und dass wir jetzt mit Markus Weinzierl keinen kriegen, der spielerischen Hurra-Fußball spielt, das war mir eigentlich von Anfang an klar. Von den Ergebnissen her muss man dann fairerweise sagen, nebst der Tatsache, dass es spielerisch noch katastrophaler war, gut, wir sind im DFB-Pokal eine Runde weitergekommen mit ihm. Dann sehe ich da zweimal Unentschieden, Niederlage, das eine oder andere Unentschieden, ein Sieg gegen Paderborn, das Pokalspiel gegen Düsseldorf noch unter seiner Regie, aber letztlich dann mit dem 5:0 in Heidenheim dann auch entlassen worden. Und letztlich ist für mich Markus Weinzierl das, was das Mittelalter für die Menschheitsgeschichte war. Nämlich ein großer Rückfall in alte Muster, der ein Rückschritt in der Entwicklung, den Klaus schon angestoßen hat. Ja, und das dann Dieter Hecking am Ende das Zepter selber in die Hand nimmt, ist ja dann eigentlich ein Offenbarungseid.
Ja, aber wie standest du denn persönlich dann zu dem Schritt, dass Hecking sich auf der PK hinstellt und mit unserem verrauchten Gretlein im Hintergrund, der ihn dann bei allem immer nach der Nase redet, sagt, er denkt, in dem Kader steckt mehr drin, weil zur ganzen Wahrheit gehört ja auch noch, dass Markus Weinzierl laut Bild damals zu Dieter Hecking gesagt hat, mehr als Platz 13 ist mit diesem Kader nicht zu schaffen. Und letztendlich hat der Hecking dann gesagt, das sieht er anders, in dem Kader steckt viel mehr, als man bisher gesehen hat. Und dann hat er das Zepter übernommen. Unabhängig davon, wie jetzt die Spiele gelaufen sind, wie hast du das denn empfunden? Hast du das als einen mutigen Schritt gesehen? War das seine Pflicht, das zu tun? Was wären die Optionen gewesen?
War es seine Pflicht? Ich würde sagen, es ist nie die Pflicht des Sportvorstands, auf den Trainerstuhl zu gehen. Denn mit dieser Logik hätten die Bayern nach der Nagelsmann-Entlassung dann Hasan Salihamidžić auf die Trainerbank setzen müssen. Also ist
das endet jetzt so nicht viel schlechter gelaufen
wäre? Ja, das steht auf dem anderen Blatt. Aber nein, also ich habe es eher zunächst als einen Schritt der Verzweiflung empfunden, auch wenn natürlich nach wie vor Dieter Hecking so positiv konnotiert ist bei jedem Clubfan, dass, glaube ich, die meisten gedacht haben, okay, er schafft zumindest die Lage so zu stabilisieren, dass wir ungefährdet drin bleiben. Aber am Ende des Tages muss man vielleicht auch da sagen, was ist die Bilanz als Trainer von Dieter Hecking? Ich meine, gut, Wolfsburg war noch halbwegs erfolgreich nach der ersten Clubamtszeit. Aber dann auch, wenn ich da an Hamburg vor allem denke, da ging auch, hat er auch nicht den Aufstieg geschafft. Also.
Ja, gut, aber er hat oben mitgespielt und Hamburg hat sich am letzten Spieltag damals gegen Sandhausen verschissen. Also, und ich meine, seine Zeit in Gladbach, das hat für mich schon eigentlich alles dafür gesprochen, dass da eigentlich ein Trainer ist. Wir haben neulich mal drüber gesprochen, der früher solche Spieler wie Kevin De Bruyne oder Ilkay Gündoğan erfolgreich auch trainiert
hat. Richtig, aber er hatte eben auch solche Spieler. Und
ja.
Ja, die Mannschaft ist halt einfach dann eine andere. Und ich glaube, er ist auch nicht ohne Grund eben in die Vorstandsetage gegangen. Und er hatte ja eben nicht vor, nochmal Trainer zu machen. Deswegen, ich finde es insgesamt einfach extrem unglücklich gelaufen. Wenn du halt dann aber am 21. Spieltag den Trainer entlässt und du installierst einen neuen, hast du eben nur die Option, okay, du machst mit ihm die Saison fertig. Das heißt, wir hätten jemanden finden müssen, der sagt, okay, ich übernehme nur noch für die letzten 13 Spieltage. Da musst du auch erstmal jemanden finden. Oder du installierst gleich den neuen Trainer der Zukunft, der aber, wenn die Saison nicht so verläuft, wie man sich das vorstellt, die Restsaison, dann wackelt dessen Stuhl auch gleich wieder. Deswegen, es war einfach vom Timing her alles unglücklich, würde ich sagen. Der Fehler liegt vorher. Wie gesagt, diese gesamte Weinziel-Ära mitten in der Saison, für mich total rückschrittlich. Gut, er hat es jetzt übernommen. Es sah auch zeitweise nicht so schlecht aus, aber am Ende jetzt der Saison holt uns alles ein. Holt uns der Kader ein, holt uns die spielerische Fehlentwicklung ein und am Ende des Tages stehen wir auch mehr oder weniger verdient dann da, wo wir stehen, auch wenn ich selber trotzdem der Meinung bin, dass der Kader mehr drauf hat.
Ja, ja, ich meine, der ist hochgelobt, jeder Sky-Reporter, dem man zuhört, jeder gegnerische Trainer, auch unsere Sportvorstände etc., sagen alle immer wieder, naja, was steckt denn in diesem Kader, welches Potenzial? Aber ich frage mich jetzt langsam wirklich, wo ist denn dieses Potenzial? Das Potenzial auf dem Papier, das nützt nicht dem 1. FC Nürnberg und es nützt nicht den Spielern. Aber zurück zu Dieter Hecking. Also ich habe es damals als einen schon mutigen Schritt empfunden, den er aber auch machen musste, weil er letztendlich für die Zusammenstellung erstens vom Kader, den wir gerade angesprochen haben, verantwortlich ist. Zweitens für die Installationen von den Trainern. Der Ansatz Klaus ist zum Schluss gescheitert. Wir haben blutleer verloren beim KSC. Blutleer. Wir haben auch blutleer in Heidenheim verloren. 0-5, ohne dass wir irgendwann Land gesehen haben. Und ja, die Verantwortung dafür tragen natürlich letztendlich immer die Personen, die Entscheidungskraft haben bei sowas, und es ist letztendlich Dieter Hecking gewesen, und deswegen war es meiner Ansicht nach auch an seiner Person zu sagen, ich beweise jetzt, dass in diesem Kader mehr steckt. Hat er das denn geschafft?
Ja, das ist die Frage. Wir haben jetzt viel über den Kader schon gesprochen. Offensichtlich schafft es Dieter Hecking auch nicht mehr rauszuholen. Mein persönliches Gefühl geht jedoch dahin, dass ich sage, es liegt eher auch an ihm, und nicht prinzipiell an dem Kader an sich, denn wir sind mit einem Kader, der ähnlich war und meiner Meinung nach schwächer besetzt unter Klaus, also waren wir lange im Aufstiegsrennen drin. Deswegen, dass es möglich ist mit dem Kader, wurde ja schon in der Vorsaison gezeigt. Wir haben uns sogar verstärkt, ich finde, wir sind gerade in Verteidigung stärker besetzt gewesen. Und im Sturm, jetzt können wir auch die Neuverpflichtungen mal mit reinnehmen, haben wir letztlich dann trotzdem einen Stürmer verpflichtet, der für uns zweistellig trifft. Dass jetzt die Rechnung mit Christoph da Ferner so wenig aufgeht, das ist mal wieder, würde ich sagen, clubtypisch, denn auch schon Scheffler hat davor nicht überzeugt.
Das also war absehbar.
Stürmertransfers an sich aus dieser Schublade klappen bei uns offenbar sowieso nicht. Ja, aber ansonsten muss man doch eigentlich sagen, vom Kader her vor der Saison war man überzeugter. Die Transfers haben mal besser, mal weniger besser eingeschlagen. Aber wo ist dann der, woran liegt es? Das ist die große Frage.
Also für mich war der Hacking-Effekt auch nicht da. Punkt. Also ich sehe schon eine positive Entwicklung, dass wir versuchen, mehr Fußball zu spielen, dass wir nicht wie unter Weinzierl einfach hoch und weit bringt Sicherheit in alter Kreisliga-Manier. Martenia damals noch die Bälle raus, knallt hinten und dann jeder sagt, ja Mensch, du, warum machst du nichts? Warum hast du nicht, 24 Beine und kannst überall am Platz gleichzeitig sein? Sondern dass wir tatsächlich ein bisschen den spielerischen Ansatz suchen und auch hin und wieder mal Spielzüge dabei sind, die einem schon gefallen können, auf jeden Fall, das sehe ich schon. Aber es ist immer ein Euro in das Phrasenschwein. Fußball ist halt einfach ein Ergebnissport, und die angesprochenen Statistiken vom Anfang, die wunderbar klingen, bringen dir letztendlich überhaupt nichts, und zwar überhaupt nichts, wenn du das Tor nicht triffst, wenn du einfach die Buden nicht machst. Da kannst du so schön spielen, wie du willst. Irgendwelche Seitenverlagerungen, die jetzt beim Club sogar klappen, mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich das mal gesehen habe, weil sowas, also so ein fußballerischer Ansatz ist bei uns ja doch sehr selten, und wenn es dann probiert wird, dann landet er meistens irgendwo im Oberrang. Aber ja, wie gesagt, die Ergebnisse stimmen nicht. Und irgendwo, dass Hecking sich beweisen musste, ja. Hat er sich bewiesen? Nein, muss man ganz ehrlich sagen. Also weder in der Zusammenstellung vom Kader noch jetzt in seinem neuen Amt als Cheftrainer zum Ende der Saison. Schwierig. Wir kommen später nochmal im Ausblick darauf zu sprechen, was wir uns wünschen oder wo der Weg für uns denn hingehen könnte.
Ja, lass uns doch mal nochmal beim Kader und bei unserem Spielsystem oder mittlerweile ja Systeme bleiben. Ja, wir sind ja, würde ich sagen, oder ich denke, wir sind uns einig, dass die Offensive und das Tore schießen, das Herausspielen von gefährlichen Torchancen, das ist letztlich das Problem.
Ja.
Ja. Und es ist ein Problem, was jetzt schon seit mehreren Saisons vorherrscht. Wir haben jetzt lange eben die enge Raute mit Klaus probiert. Und da war ja schon eher der Ansatz, okay, ohne Flügelspieler, wir versuchen, was mit Ball zu kreieren. Und schon da war ja einfach das Problem, irgendwie die kreative Limitiertheit. Denn unter Klaus, kann man sagen, ist alles über Mats Möller-Deli gelaufen.
Ja.
Und die Spitze war das Problem. Jetzt muss ich sagen, ich weiß nicht, was die Idee ist in diesem Hacking 4-3-3. Ich weiß nicht, soll das Konterfußball sein, wenn wir keine Flügelspieler haben? Schleimer und Lohkämper als Flügelspieler, also ja, das ist jetzt natürlich aus der Not heraus, da irgendwie das besetzt und Hacking möchte dieses 4-3-3 spielen, aber einen Quadrodua, der ein Stoßstürmer ist, den du mit langen Bällen hinter die Kette irgendwie schicken und in Szene setzen kannst, da als Zielspieler irgendwie zu installieren. Es funktioniert nicht. Es war es aber eigentlich auch, also da muss man kein Fußballexperte sein, um zu sehen, dass diese Art Stürmer eben nicht als einzige Spitze in so einem System irgendwie funktioniert. Und wir haben de facto keine Flügelspieler. Jetzt was ist dein Vorschlag? Was hätten wir machen können? Was hätten wir spielerisch ändern können? Denn irgendwie hat es keine der drei Trainer geschafft. Wir haben nun mal jetzt diesen Kader für diese Saison. Wie hätte es noch laufen können? Oder ist der Kader zum Scheitern verurteilt?
Wie hätte es noch laufen können? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, der Ansatz von Hacking war ja mit dem 4-3-3 erstmal wieder das Spielfeld breiter zu machen. Am Anfang, finde ich, hat er auch ein viel klareres 4-3-3 gespielt. Mittlerweile ist es eher so ein 4-1-4-1. Also mit zwei offensiven Achtern, einem Sechser, rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld und eben trotzdem alleine den vorne in der Luft hängenden Dua leider oft. Was hätte der Ansatz sein können? Ich schätze auch, das war der Ansatz zum Anfang der Saison mit der engen Raute, damals noch unter Klaus, dass man die Mitte einfach sehr gut besetzt, dass man da viele Anspielstationen hat und dass man dann einen Kombinationsfußball hinter die Ketten spielen kann und auch wenn hinten mal Bedrängnis ist, wo ich im Übrigen das größte Problem sehe, weil wenn hoch gepresst wird, dann kommen von unseren Außen- und Innenverteidigern eigentlich fast nur Fehlpässe oder Rückpässe, die dann unseren Torwart wirklich dazu zwingen, den Ball einfach in den gegnerischen 16er irgendwo reinzuhauen. Dass man in den Situationen dann versucht hat, am Anfang jedenfalls noch mit der Doppelspitze da Ferner Dur vorne einen zu haben, der ein starker, großer und langsamer Stürmer ist, der die Bälle festmacht und dann Dur damit in Szene setzt. Ich schätze, das war das Konzept dahinter, bloß das Konzept ist halt leider einfach nicht aufgegangen. Ein Christoph da Ferner ist in Nürnberg leider nie angekommen, muss man letztendlich jetzt als Resümee so ziehen.
Wird er es noch?
Ich habe auch von ihm keinen einzigen Ball gesehen, den er mal wirklich festgemacht hat. Ich meine, er wirft sich vorne schon rein und arbeitet viel, aber er sieht immer sehr, sehr unglücklich aus bei den ganzen Aktionen, die er hat. Deswegen, ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, was könnte man da noch machen? Ich würde tatsächlich ein 4-2-3-1 spielen, auch relativ eng mit linkem und rechtem offensiven Mittelfeld und vielleicht nicht den Dua als einzige Spitze spielen, sondern eher so als Mittelstürmer, der sich zurückfallen lässt, sodass du aus dem Mittelfeld raus tatsächlich auch mit dem Stürmer kombinierst. Nicht nur dann, da gab es eine bezeichnende Situation im Rostock-Spiel, wo wir mit der Viererkette hinten stehen. Im Mittelfeld ist ein Verbindungsspieler und vorne stehen 5 Spieler. Also so kann es nicht funktionieren. Wenn man den Kombinationsfußball spielen will, dann würde ich das entweder in einem 4-3-3 mit Mittelstürmer und 2 Achtern spielen, neben den Flügelspielern, oder in einem, wie gesagt, 4-2-3-1. Das wären so die Dinge, die mir im Kopf rumgehen. Ich meine, ihr, liebe Zuhörer, wisst genauso, wir sind auch nur Fans und haben auch nicht die riesige Kompetenz, da jetzt irgendwelche groß belastbaren taktischen Anweisungen zu geben. Das ist vollkommen klar. Aber wir alle wollen natürlich, dass unser Club gute Saison spielt und auch diese bodenlos schlechte Saison, das kann man nicht anders sagen, dann zumindest versöhnlich zu Ende bringt. Ja, wo wir gleich beim nächsten Thema wären,
mein Lieber. Ja, lass mich dir noch kurz ein paar Zahlen um die Ohren hauen. Also, ja,
wie immer, gerne.
Bei Christoph der Ferner reden wir jetzt von 3 Saisontoren in 28 Spielen. Unsere anderen Stürmer-Ikonen, sage ich mal, sind ja nach wie vor Felix Lohkämper. Da haben wir in 20 Spielen ebenfalls 3 Tore. Und eben mit Quatuadua unseren Topstürmer mit 11 Toren in 32 Spielen. Zwischendurch hatten wir noch Experimente mit Schuranov, mit einem Nischalke. Aber letztlich würde ich sagen, läuft es auf diese 3 Stürmer hinaus. Ich bin der Ansicht, ein Kader, der ohne Flügelspieler zusammengestellt ist, kann nicht auf die Idee kommen, eine Flügelspielerformation am Ende zu spielen. Denn das Problem ist die Chancenkreierung. Und dadurch, dass wir Leute abseits ihrer Idealposition auf den Flügeln parken, fehlt uns im Zentrum, fehlt uns in der Spitze die Qualität, um Chancen zu kreieren. Klar, ich meine, es ist der 33. Spieltag, Hacking macht jetzt noch ein Spiel, es wird jetzt nicht auf einmal irgendwas Wildes passieren. Ich meine, ich erinnere an Spiele, wo Hacking auf einmal Dreierkette ausgepackt hat und dann Enrico Valentini als Flügelverteidiger spielt. Also wir sind schon, was die Formation betrifft, genug Harakiri gefahren in der Saison.
Ja, jetzt, das kann man so sagen.
Ja, ich muss sagen, aus taktischer und spielerischer Sicht habe ich eigentlich auch keinerlei Ansprüche und Forderungen mehr, denn es ist jetzt nur noch dieses eine Spiel, in dem es ums Überleben geht. Und da ist es letztlich wurscht, weil 11 Spieler schicken wir aufs Feld, genauso wie die anderen auch. Und die müssen es dann eben richten. Ja? Und dann muss man mit der neuen Saison sehen, was man da tun kann. Aber es, also auch abhängig von dem neuen Trainer, es bedarf einer absoluten Neuausrichtung der gesamten fußballerischen Idee. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik.
Nur der fußballerischen Idee. Da können wir dann gleich mal, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Bedarf nur die fußballerische Idee einer Neubesetzung oder bedarf es beim Club generell Neubesetzungen? Führungsetage zum Beispiel.
Das wohl zweifelsohne auch, wobei wir da, denke ich, einfach auch nicht die Einblicke haben. Und realistischerweise muss man sagen, was wird ein Thomas Gretel denn zu bewegen, seinen Posten zu räumen? Vielleicht ein Abstieg in die dritte Liga, ich weiß
es nicht. Vielleicht auch ein paar mehr Zigarren.
Ich will mir das auch nicht anmaßen, ich gehe auch nicht davon aus, dass in der Ebene bei uns auch mal Kompetenz einkehrt. Da sind wir einfach irgendwie verflucht. Deswegen müssen wir es auf dem Rasen und spätestens dann halt beim Trainer irgendwie hinkriegen. Ich finde, Hacking macht eigentlich einen brauchbaren Sportvorstand. Und da dieses Glied wird ja auch wieder zurückkehren. Aber ja, ich denke,
unabhängig davon. Was muss er denn dann anders machen?
Hacking.
Ja, was muss er anders machen, damit der Kader, den er ja zusammenstellt, dass das eine homogene Mannschaft ist? Ich meine, das ist ja das größte Problem in der zurückliegenden Saison war immer, der Club hat zwar 11 Spieler auf dem Platz, aber keine Mannschaft. Cool. Weil sich niemand für den anderen zerreißt, weil die Abläufe überhaupt nicht stimmen. Man sieht nicht, wer irgendwie vom anderen weiß, okay, der läuft jetzt dahin, deswegen muss ich den Pass dahin spielen. Oder Dua zum Beispiel, dass man dann beim Stürmer weiß, okay, auch wenn ich jetzt nicht den Kopf aufrichten kann und in den 16er schauen, ich muss aber eine Flanke schlagen, wo steht denn mein Stürmer? Steht mein Stürmer im Rückraum? Steht mein Stürmer am ersten Pfosten, am zweiten Pfosten? Das sind so Automatismen, die einfach über jetzt 33 Spieltage überhaupt nicht da sind. was mich dazu veranlasst zu sagen, das ist keine Mannschaft, die da auf dem Platz steht. Was kann Hacking da anders machen?
Ja, die Frage ist, können Automatismen in eine Mannschaft einkehren, die in einer Saison von 3 Trainern trainiert wird und die 3 Systeme spielen muss? Das,
und die noch mit vielen Verletzungen zu kämpfen hat, das muss man ja auch schon.
Ja, auch das, das ist der nächste Punkt. Also man darf auch nicht außer Acht lassen, dass wir auch da stehen, wo wir stehen, weil wir schon irgendwie auch von Pech verfolgt sind, beziehungsweise ja viel Unvermögen, viel Pech, nee, so rum, viel Pech wird irgendwann auch zu Unvermögen.
So ist es.
Und dann kommt halt alles zusammen. Ich würde sagen, wir haben eine typische Absteigersaison. Wie viel wir jetzt da tatsächlich dafür können, wir können noch die überwiegende Mehrheit selbst dafür, aber eben sowas wie Verletzungen oder das späte Gegentor gegen Kaiserslautern und so weiter, das, klar, das kommt halt aber alles noch dann on top. Ne? Ja, lass uns doch mal, weil wir ja trotzdem immer nach einzelnen Spielen unsere Folgen machen, jetzt lass uns doch nochmal das Rostock-Spiel kurz aufkrempeln.
Ja.
Also, 33. Spieltag, 0:0, Heimspiel. Ne, mit einem Sieg können wir es eintüten, den Klassenerhalt. Und die Stimmung im Stadion, ich war selbst dort, war so, man hat gemerkt, okay, für die Fans heißt es entweder heute oder gar nicht mehr. Auch wenn man sagen muss, wir haben ja jetzt auch noch eine Chance. Nur für alle war irgendwie klar, wir müssen es zu Hause richten. Dieses Gefühl ist natürlich nicht ganz unbegründet, wenn man bedenkt, dass wir in dieser Saison gerade mal 2 Auswärtssiege geholt haben. Der letzte war das 1:0 in Düsseldorf am 15. Oktober.
Ja.
So, und damit mit dieser Hypothek, kann man sagen, ging es also in dieses letzte Heimspiel der Saison rein. Und personell eigentlich keine großen Überraschungen, aber ich würde mal behaupten, die ersten 45 Minuten haben wir komplett verschlafen.
Ja, also es ist fast schon ein Trend geworden, dass der Club die ersten 45 Minuten Minimum eigentlich immer verschläft. Also wir hatten natürlich viel Ballbesitz, konnten hinten die Bälle schieben, aber es wurde kein einziges Mal tatsächlich wirklich gefährlich, an das ich mich erinnern kann. Auf der Gegenseite, Hansa hat es eigentlich nicht schlecht gemacht, haben uns den Ball überlassen und haben dann immer relativ zügig und schnell nach vorne gekontert, sind auch zu ihren Abschlüssen gekommen. Da hat auch Windahl den ein oder anderen...
Klaus,
das ist ja das nächste Problem. Klaus den ein oder anderen auch ziemlich gut raus, muss man ehrlich sagen. Was gibt es noch viel zu sagen zur ersten Halbzeit? Das waren eigentlich genau die Sachen, die wir auch vorher schon angesprochen haben. Man hat zwar gesehen, der Club will den Ball und der Club will was damit machen, aber der Club hat irgendwie entweder vom Verständnis zwischen den Spielern oder auch von der Kreativität oder von der Bereitschaft einfach begrenzte Mittel aktuell.
Deswegen absolut.
Die erste Halbzeit geht ja als absolut unzureichend für ein Heimspiel in dieser Situation für mich in die Bücher.
Ja, ich finde, man muss sogar ergänzen, dass wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir mit 0:1 in die Pause gehen. Rostock hat dicke Chancen. Ich erinnere an ein Ding, wo der Ball durch den Fünfer rauscht und der Rostocker dann drüber haut.
Ja.
Ich erinnere daran, dass wir ja tatsächlich in 45+4 als Gegentor bekommen haben.
Ja.
Nach einem Freistoß, der dann aber dann in letzter Konsequenz abseits war. Auch da aufgrund der neuen Regelungen für unfreiwilliges Ballspielen und so weiter, dann die Abseitsposition. Also etwas.
Videobeweis abschaffen.
So.
Ist immer das Lustigste. Ist dir schon mal aufgefallen? Jedes Mal, wenn das Banner beim Club ausgepackt wird, wird dann pro Club entschieden.
Ja, vielleicht sollten wir das so vornehmen.
Vielleicht sollten wir es doch beibehalten, ne?
Ja, in diesem Fall hat er uns gerettet, denn den hätte ja der Schiedsrichter garantiert nicht ohne Videobeweis einkassiert.
Ja.
Und wie gesagt, wir hätten uns nicht beschweren dürfen. Gut, und wie sind wir dann aus der Pause gekommen? Was hat sich geändert? Was würdest du sagen?
Naja, ich glaube, es war wieder mal eine typische Hacking-Kabinenansprache, der den Spielern dann mal ganz kurz klar gemacht hat, um was es hier eigentlich geht. Und ja, also es war schon eine Veränderung zu sehen. Der Club wollte mehr den Ball haben. Der Club hat auch nach vorne mit mehr Anspielstationen gespielt. Haben sich auch die Außenverteidiger häufiger angeboten oder es gab mal Überläufe hinten über die Außenverteidiger, auch die Achter haben sich dann mehr als Zehner orientiert. Und so konnte man sich eigentlich, wie immer, wenn der Club so spielt, recht gut durchkombinieren und den Ball halten bis zum gegnerischen 16er. Und ja, dann fing es an mit Halbfeldflanken, dann fing es an mit Dribblings, die dann in zwei Gegner reingingen, dann ging es weiter mit Querpässen, die nicht ankamen, oder mit Steckpässen, die ins, ja, wenn es überhaupt gut lief, dann ins Tor ausgingen. Also der Club war einfach nicht zwingend. Der Club wollte, das hat man gesehen, der Club wollte da den Deckel drauf machen, aber letztendlich standen da ihnen ihre begrenzten Mittel im Weg. Auch die Distanzschüsse, ich erinnere da an Nürnberger in der ersten Hälfte und Nürnberger in der zweiten Hälfte, die also kilometerweit übers Tor segeln und mich dann auch frag, Freunde, ihr macht das jede Woche, jeden Tag, dann wird man noch so einen Ball jedenfalls mal aufs Tor bekommen. Ja. Ja, also zusammenfassend kann ich sagen, mit der zweiten Hälfte war ich deutlich zufriedener. Wenn Handwerker da mit der einzigen wirklich dicken Chance, die wir hatten, die auch durch Glück zustande kam, wenn der Ball da von zwei Rostockern abprallt und irgendwie vor seine Füße fliegt, wenn er den macht, dann stehen wir hier und sagen, Klassenerhalt, juhu, juhu, aber so ist es nicht. Und letztendlich muss man auch ganz ehrlich sagen, es wurden so wenig klare und ja gute Chancen rausgespielt, dass es 0-0 für mich letztendlich leider, muss ich ehrlich sagen, in Ordnung geht.
Ja, das große Stichwort ist für mich die Entscheidungsfindung im letzten Drittel. Denn man hat gesehen, gut, auch geachtet der Tatsache, dass für Rostocks Unentschieden gereicht hat und sie sich wirklich irgendwann nur noch hinten reingestellt haben. Trotzdem hat man gesehen, wir sind in der Lage, Mannschaften, die spielerisch schwächer sind, hinten reinzudrängen. Und wir haben es in den zweiten 45 Minuten gezeigt. Aber wie du gesagt hast, sobald wir dann eben auf Höhe der Strafraumkante sind, weiß keiner mehr, was zu tun ist. Und man hat gesehen, wie dann eben das Mittel der Wahl war, okay, wir schließen entweder aus der zweiten Reihe ab. Das war mal komplett ungefährlich. Ein-, zweimal Tempelmann, glaube ich, halbwegs okay. Aber das ist natürlich nicht der Ansatz, den du haben willst, wenn du ja eigentlich höhere Ansprüche hast. Die Flanken kannst du alle vergessen. Das funktioniert nicht mit Dua in der Spitze vorne bei zwei großen Innenverteidigern. Auch da, ja, das sind Verzweiflungsangriffe dann letztlich gewesen. Man hatte als Fan trotzdem das Gefühl, okay, wir sind hier irgendwie nah dran, aber vielleicht hat da einfach der viele Ballbesitz und die vielen Passstaffetten dann ein bisschen darüber getrübt, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, was wir machen sollen. Und man hat eigentlich auf Biegen und Brechen gehofft, dass das Ding irgendwie reinfällt. Aber erzwungen haben wir es nicht. Und es lag, würde ich sagen, nicht mal zwingend am Willen, sondern einfach an der spielerischen Limitiertheit. Und die holt uns im letzten Drittel einfach in die Saison so brutal ein. Und damit, ja, ist es wohl am Ende des Tages ein verdientes 0-0. Und mit der Ausgangslage durch das Bielefeld unentschieden gehen wir jetzt in das letzte Spiel rein, in Paderborn. Was rechnest du dir aus?
Ja, in Paderborn. Das ist eine gute Frage. Für Paderborn geht es eigentlich um überhaupt nichts mehr. Höchstens noch um ein, zwei Tabellenplätze, die dann vielleicht wieder für Fernsehgelder ausschlaggebend sind. Aber das ist ja den Spielern auf dem Platz ohnehin egal. Ja, es kommt ganz darauf an, was der Club wieder an den Tag legt, muss ich ehrlich sagen. Also ich wage da fast keine Prognose mehr aufzustellen, weil wenn der Club Leistungen zeigt wie erste Hälfte Magdeburg, wie erste Hälfte Rostock, dann verlieren wir das Spiel. Und wenn er solche Leistungen zeigt wie zweite Hälfte Magdeburg und zweite Hälfte Rostock, dann bin ich gewillt zu sagen, dass wir da mindestens einen Punkt mitnehmen.
Der reicht.
Aber ich bin ich tue mir sehr schwer, da Prognosen aufzustellen, weil ich mittlerweile sehr pessimistisch bin, wenn der Club irgendwas aus eigener Kraft schaffen soll.
Ja, das kann wohl sein.
Wenn im Kicker wieder drin steht, der Club kann es morgen aus eigener Kraft schaffen, dann denke ich mir, oh Himmel, weil wenn es der Club aus eigener Kraft irgendwie packen muss, wenn es darauf ankommt, dass die leisten, wenn es darauf ankommt, dass die Tore schießen, dann ist es meistens ein Indiz dafür, dass es eher nichts wird. ich muss trotzdem sagen, ich bin, meinen Optimismus kann ich nicht ganz aufgeben, weil der Club, der gehört nicht in die Relegation, der muss jetzt diese Seuchensaison, man kann es nicht anders sagen, zu Ende bringen. Und ich denk, dass wir es packen, ich denke, dass wir es richtig dreckig packen, ich denke, wir gewinnen 1-0 in Paderborn durch einen Elfmeter, den Dua reinhaut. Was denkst du?
Ja, jetzt mal, also wenn es so kommt, dann sei dem Himmel Dank. Ja, ich muss sagen, selbst mit einer Leistung, wie wir sie in Rostock, gegen Rostock in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, ändert es für mich nichts daran, dass der Ball halt eben nicht reinfliegt. Und man muss sagen, dass wir gegen Rostock insofern das Glück hatten, dass wir gegen die tatsächlich schlechteste Offensive, die zwar nur ein Tor weniger geschossen hat, aber die tatsächlich schlechteste Offensive gespielt haben. Und das hat man auch gemerkt. Also so viel muss man dem Rostock-Spiel noch zugute halten, dass Rostock bis auf die Abschlüsse in der ersten Halbzeit offensiv auch eigentlich total harmlos ist. Gut, jetzt halt gegen Paderborn, das ist halt dann nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ich wage eigentlich auch keine Prognose, wie das Spiel an sich verläuft, denn es ist nun mal ein Spiel, was irgendwie in alle Richtungen gehen kann. Und es wird ein verrücktes Spiel werden. Mein Bauchgefühl sagt mir trotzdem, also ich werde mal ganz gewaltig schauen, was Bielefeld macht. Denn mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir von Bielefeld abhängen und dass sich daran entscheidet, wie Bielefeld spielt. Denn ich rechne nicht damit, dass wir gegen Paderborn punkten. Einfach auch wahrscheinlich, weil dann der Kopf irgendwann angeht und lass da mal in den ersten 20 Minuten ein Gegentor passieren.
Was man immer vergisst an der ganzen Sache, das ist mir gerade eben auch wieder eingefallen, es ist ja eigentlich nicht nur der Zweitkampf zwischen dem Club und Bielefeld, sondern Braunschweig hängt da ja genauso mit drin. Die sind punktgleich mit uns. Gegen wen spielen die am letzten Spieltag? Ich glaube, die spielen gegen auch ein Team, das mit unten drin hängt und nehmen sich gegenseitig Punkte weg. Ja, dann betreibt man deine Live-Recherche.
Ja, Bielefeld auf jeden Fall spielt ja gegen Magdeburg. Was glaubst du da? Ich meine, das ist ja für uns genauso relevant.
Ja, ich meine, du hast es im Vorgang auch schon gesagt, Magdeburg ist einfach eine Wundertüte mit diesem Christian-Titz-Fußball, den die spielen. Ist es da ganz schwierig. Für die geht's auch um nichts mehr. Also ich denke, dass sich da Bielefeld richtig reinhaut und wenn das Spielglück auf deren Seite ist, die das Ding auf jeden Fall ziehen, denke ich.
Ja, ironischerweise Braunschweig in Rostock.
Braunschweig in Rostock.
Ja.
Naja, gut, jedenfalls.
Ja gut, man muss fairerweise sagen, wenn Braunschweig kann reinrutschen, haben ein um 2 Tore besseres Torverhältnis als wir. Das heißt, spielen wir unentschieden und spielt Braunschweig unentschieden. Ja, mit einem Unentschieden haben wir es geschafft, denn dann kann Bielefeld auch nicht gewinnen. Dann kann Bielefeld nicht mehr an uns vorbeiziehen, aber gut, Braunschweig ist in der Verlosung. Ich würde meine Karten da nicht draufsetzen. Wie gesagt,
ich glaube, die können doch noch an uns vorbeiziehen, weil wir so eine schlechte Tordifferenz haben. Die haben 2 Punkte Rückstand, wenn wir einen Punkt holen und die 3, dann sind wir punktgleich. Und dann müssen wir hoffen,
tatsächlich, dass... Tatsächlich, ja, Bielefeld hat das bessere Torverhältnis.
Dann müssen wir jedenfalls hoffen, dass Braunschweig runtergeht. Aber ja, wir müssen ja auf uns schauen. Wir schauen nicht auf Bielefeld. Wir schauen nicht auf Braunschweig.
Ja.
Um jetzt mal hier unseren Sportvorstand, aka Cheftrainer, zu zitieren. Ja. Aber ich denke, der Club packt's.
Und sagst du das? Oder letzter Gedanke dazu... Ich würde nur sagen, er packt, weil ich wirklich ganz, ganz große Angst vor nochmal Relegation habe. Weil ich das Schlimmste finde, was man dem Clubfan antun kann, ist nochmal sowas wie gegen Ingolstadt.
Ja, das natürlich wäre das fatal, keine Frage. Aber ich sage es nicht nur aus dem Grund, sondern ich bin schon davon überzeugt, dass am Pfalzner Weiher alle Leute wissen, um was es geht. Und dass der Hacking... Und die gesamte Mannschaft und der gesamte Staff alles dafür tun wird. Und auch natürlich die Fans, die wieder zahlreich mitreisen werden, die den Club wieder anpeitschen werden. So als ging es noch wie in alten Zeiten, um den Europapokal oder was auch immer. Es werden alle was dafür geben und ich bin überzeugt davon, dass wir das packen. Glaube ich schon. Relegation wär gottlos wieder. Also gegen Bielefeld, da habe ich so viele Nerven verloren.
Ingolstadt.
Gegen Ingolstadt. Da sterbe ich bestimmt 10 Jahre früher deswegen.
Also, ja, durchaus, ja.
Das war irre. Das war irre.
Ja, gut, ich denke, den näheren Saisonausblick müssen wir dann machen, wenn wir wissen überhaupt, in welcher Liga wir spielen.
So ist es.
Ja. Ich würde jetzt einfach dann trotzdem mal mitgehen und sagen, wir packen es. Ja, wir bleiben drin. Noch ein Jahr zweite Liga. Hurra.
Ja. Hurra.
Und dann müssen wir einen dermaßen Tabula Rasa machen in unserem Verein. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Ob es wirklich passiert, das wage ich wie immer zu bezweifeln, solange unser Zigarrenfreund da noch oben im Thron sitzt. Aber das ist die Situation und ich finde es nach wie vor einfach also es ist eigentlich ein Skandal, was dem Clubfan wieder zugemutet wird. Aber eine weitere Saison, die mal wieder eben ja uns bis aufs Mark unser Fan-Dasein eben ausprüft.
Ja. Ja, so ist es. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Ja. Außer ja. Die heute sicherlich nur rhetorische Frage. Lieber Tillmann, war der Club für dich in dieser Saison Adepp?
Ja, die Antwort könnte ja offensichtlicher nicht sein. Nein. Ja, ich würde sagen, nein im Sinne von, man wird mal wieder nicht, oder es gibt mal wieder nichts, was man noch nicht gesehen hat beim Club. Insofern kann man eigentlich die Frage, ob er Depp ist, immer mit Nein beantworten. Aber nein, ganz klar, also voll Depp in der Saison. Und zwar wirklich vom Kopf bis Fuß eine katastrophale Deppensaison.
Ja, klar schlage ich da in dieselbe Kerbe. Wir dürfen nur auch bei der ganzen sehr berechtigten Kritik schon die äußeren Umstände auch nicht ganz außer Acht lassen. Das haben wir auch vorhin angesprochen in der Folge. Verletzungen, Trainerwechsel. Ja, und die Zusammenstellung und der Zusammenhalt im Kader, das spielt schon auch alles mit rein. Deswegen, natürlich war der Club Adepp, wenn man sich alleine solche Spiele wie Kaiserslautern anschaut, dass man dann in letzter Minute aus der Hand gibt. Oder Spiele wie gegen Rostock, wo du es dann gegen eine weitaus schlechtere Mannschaft nicht schaffst, ein Tor zu erzielen. Natürlich ist der Club Adepp.
So.
Klar. Und den Ausblick, wie gesagt, in welcher Liga dann auch immer, toi toi toi, in der zweiten, dem nehmen wir uns dann nächste Woche an.
Ja, einstweilen können wir uns dann eigentlich nur fürs hoffentliche Zuhören mal wieder bedanken und ja, Forza Nürnberg.
Forza Nürnberg, wir geloben Besserung.
Ja, sowohl für den Verein als auch den Podcast.
So ist es. Auf geht's, Club.